Das ist ein Zitat aus Fritz Langs Film »Das Testament des Dr. Mabuse«, der 1933 verboten wurde.
Die Seele der Menschen muss in ihren tiefsten Tiefen verängstigt werden durch unerforschliche und scheinbar sinnlose Verbrechen.
Der letzte Sinn des Verbrechens ist, eine unbeschränkte Herrschaft des Verbrechens aufzurichten. Einen Zustand vollkommener Unsicherheit und Anarchie, aufgebaut auf den zerstörten Idealen einer Welt, die zum Untergang verurteilt ist. Wenn die Menschen vom Terror des Verbrechens, vom Grauen und Entsetzen toll geworden sind, wenn das Chaos zum obersten Gesetz erhoben, dann ist die Stunde der Herrschaft des Verbrechens da.
Ob Fritz Lang wohl eine Clubhouse-Einladung erhalten würde, wenn er noch lebte? Über ihn und alte Filme sprechen unsere Freunde Mike und Alex heute ebenso leidenschaftlich wie seriös, denn Hefte raus mitschreiben, es gibt Aktientipps. Auf die Plätze, fertig!
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex. Folge Nummer 39.
Ja, so einmal kurz zum Affen gemacht auf dein Kommando. Schön. Nee, also ich bin ja gerade so ein bisschen in dem Modus, dass ich immer, wenn irgendwas passiert, gleich ein Video dazu mache, weil ja, irgendwas muss man ja tun mit seiner Zeit. Und deswegen bin ich jetzt so jeden zweiten Tag dabei, ein Video rauszuballern.
Ja, aber ist doch gut. Warum nicht? Macht's doch.
Nö, läuft auch. Läuft auch irgendwie. Na, ich hatte immer die Jahre vorher Angst, dass ich die Leute damit nerve. Aber scheinbar ja, honoriert das YouTube.
Also das ist natürlich irgendwie. Heutzutage nennt man es ja Influencer, ist das eine komische emotionale Grundstimmung, Angst zu haben, die Leute zu nerven. Weißt du, was ich meine?
Ich bin ja auch ein komischer Influencer, würde ich sagen. Ich bin ja auch nicht so, wie das so der YouTube-Space, sage ich mal, sich wünscht. Ich habe mich da immer sehr unpassend gefühlt in den Reihen der anderen YouTuber.
Also Angst zu haben, die Leute zu nerven als Influencer, das ist so wie so ein tierfreundlicher Fleischer oder wie ein konfliktscheuer Türsteher oder sowas.
Ich versuche halt nur, nicht das über alle Maßen auszureizen, meine
Mitteilungs- ist ja richtig, dass man da so ein Gefühl entwickelt. Ist schon, glaube ich, ganz gut, auf jeden Fall. Aber meistens liegt die Grenze noch viel weiter jenseits von dem, was man denkt, das erträglich ist. Ne? Also wenn man im Showbusiness was gelernt hat, dann,
ja, das stimmt.
Dann ist es das. Also wenn man gedacht hat, irgendwie hat sich ja ganz oft gedacht, nee, Alter, das ist zu doof, das kannst du jetzt nicht bringen. Und eine Woche später kommt der größte Trottel mit genau der Nummer um die Ecke und fährt da einen riesen Erfolg ein. Das passiert oft sowas.
Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Apropos Social Media Trends, bist du denn bei Clubhouse, Mike? Oder ist das bis jetzt komplett an dir vorbeigegangen?
Nee, das ist überhaupt nicht an mir vorbeigegangen, weil ich ja als auch, geringfügig an Datenschutzrecht interessiert bin, ne, damit oft was zu tun habe, ist das schon echt eine neue Qualität. Ne? Also wer sich da anmeldet, Halleluja. Also da ist ja, weiß ich nicht, WhatsApp eine Charity-Organisation dagegen.
Okay, erklär mal was. Also ich habe es nicht. Ich habe auch kein iPhone, deswegen weiß ich auch nicht, was da jetzt
ja, also besonders drin ist. Ja, also die ballern wirklich quasi komplett alles, was auf deinem Handy erreichbar ist. Ballern die sich rein, dann ist es halt eine Beta-Version, von der keiner weiß, was da demnächst noch passieren wird, ne? Mit, keine Ahnung, Bezahlen und allen möglichen Scheiß und so weiter. Und ja, selbst die Datenschutzerklärung irgendwie, das liest sich wie eine, also da ist eine Bauanleitung von IKEA konkreter. Ich habe Bekannte bei Verbraucherschutzzentralen und so, mit denen hatte ich mal kurz drüber geredet. Also die wenigen Leute, die sich da auskennen und so modern auf dem Stand sind bei den Verbraucherschutzzentralen, die sagen da wirklich auch, das ist echt übel. Und ich frage mich auch, wenn jetzt wie, keine Ahnung, wie Herr Amthor oder Bodo Ramelow und so weiter, wenn die da auf Clubhouse rumhantieren, das machen die ja hoffentlich nicht mit ihrem Diensthandy, oder? Finde ich schon krass. Also wer sich da anmeldet, also das sollte man sich wirklich ein paar Mal überlegen. Im Ernst.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass alle die politischen Amtsträger, die jetzt auf Teufel komm raus hip erscheinen und im Folge Akzeptanz generieren wollen, ob dieses Aufspringen auf Social Media, jeden Social Media Trend wirklich eine gute Strategie
ist. Das, aber vor allem auch bei Clubhouse, ne, da habe ich jetzt quasi von der Installation und der Zustimmung, die du da gibst, geredet, was da passiert bei der App, während du da was machst, da reden wir ja noch gar nicht drüber. Ne? Da wird gesagt, ja, es darf nicht aufgezeichnet werden, bleibt alles intern oder irgendwie.
Wird er aber trotzdem.
Erstens wird es das trotzdem, zweitens zeichnen die das zeitweise auf mit Verschlüsselungstechniken, von denen sie gar nicht offenlegen, was das ist, wofür sie das überhaupt mal benutzen wollen und so weiter. Drittens kommt mir das immer so ein bisschen vor, also ich weiß nicht, in der DDR, da wurde auch immer so von so creepy Pionierleitern und Politiklehrern berichtet, die so den Kindern gesagt haben, na los, kommt, ihr kennt doch bestimmt einen DDR-Witz, erzählt mal. Und das erzählt denn der Papa zu Hause, das bleibt doch bei uns. Ne? So eine Atmosphäre zu schaffen, die scheinbar behüteter Raum ist. Und dann jetzt siehe Ramelow, ich meine, beeindruckend, der 10-Level Candy Crush in einer Telefonkonferenz zu stemmen, das musst du erst mal schaffen. Aber da so eine Atmosphäre zu schaffen, die einen ins Plaudern bringt mit versicherter Vertraulichkeit und dann wird doch alles breitgetreten und aufgezeichnet, ist absolut unterirdisch. Also das sind für mich Stasi-Methoden, die halt privatwirtschaftlich ausgewertet werden. Ne?
Und, also ich würde behaupten, dass wir da, was das angeht, ja schon ein Stückchen weiter sind, technologisch bedingt.
Ja, ja, absolut. Aber hier ist nochmal extra dieser Anstrich. Ne? Also gerade diese, ja, wie soll ich sagen, es ist ja ein Bedürfnis, sich mit solchen Technologien auszutauschen, ohne dass alles total zugänglich ist und dass diese und man will diese Vertraulichkeit hergestellt haben, das wird hier zugesichert und dann trotzdem mit Füßen getreten. Das ist, finde ich, eine ganz neue Qualität. Und dann kommt natürlich noch bei raus, dass dann mittels solcher Medien, was da wie bei Ramelow jetzt, dass da auch nur die Hälfte publiziert wird und das, was den Medien halt passt, was eine geile Schlagzeile macht, ein Zitat auch noch völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ne? Also muss ich mein Bodo mal verteidigen hier.
So, und wie lässt sich jetzt Amthor verteidigen?
Da hat irgendwas gesungen, ne?
Wir müssen ja politisch neutral bleiben, Mike. Wir müssen ja politisch das abwägen.
Du, Amthor ist nicht zu verteidigen. Also der ist quasi, weiß ich nicht, Berlin in letzten Märzwochen. Das ist nicht zu verteidigen.
Nee. Nicht nur optisch.
Nicht nur optisch, nee. Also da habe ich auch, gut, das ist ja jetzt nicht besonders ehrenrührig, was er da gemacht hat. Da macht sich ja regelmäßig zur Feile. Es hat wirklich immer sowas Verzweifeltes, ne, wenn Politiker auf solche Trends aufspringen wollen. Mhm. Und da kommt eben auch oft Scheiße bei
raus. Es ist halt auch kein gutes Zeichen nach außen, ne? Wenn du dich sozusagen auch einer App so unterwirfst, was eben die Datenabgabe angeht und so weiter und so fort. Ich finde, als Politiker solltest du da drüber stehen und die Leute mehr oder minder zu dir bringen und nicht umgedreht sozusagen hinterher zu hecheln, um jedes kleine bisschen von Aufmerksamkeit auf irgendeiner Weise quasi aufzusaugen.
Ja, vor allem, es ist doch für, gut im Moment gerade nicht, aber jetzt für jemanden wie Ramelow von der Wirkreichweite oder so, ist es doch kein Problem, vor ein paar hundert Leuten irgendwo zu sprechen, wenn man da Bock drauf hat, in einem lockeren Rahmen. Und das ist ja auch genau seine Stärke, diese Authentizität, die er da schafft, rüberzubringen. Eben, weil er mal so ein bisschen kantig ist oder irgendwas und so eine App verteilt eben diese Qualität, verdreht die genau ins Gegenteil.
Genau. Die ist halt die Frage, warum nicht einfach ein eigener Podcast oder wieso gerade das? Und ich muss sagen, ich habe...
wieso kann ich dir sagen, weil da offensichtlich medienmäßig in der Staatskanzlei nur Heinis beschäftigt sind oder wie, was ist denn die weibliche Form von Heini? Despektierlich gemeint, Heiner. Ich weiß es nicht. Nee, aber verstehst du, was ich meine? Also da hinken ganz viele Leute auch noch ultra hinterher und wenn sowas auf einer Plattform wie Clubhouse stattfindet, da verfängt ja auch das Datenschutzargument nicht. Ne? Wird ja auch oft gesagt, ja, hier, wir können ja bei der öffentlichen Hand, können wir ja nicht mit allen Technologien arbeiten, weil wir ja Datenschutzgründe beachten müssen und so. Und da lasse ich meinen Ministerpräsidenten bei Clubhouse. Also das ist schon lustig.
Also ich muss sagen, also wirklich passend zusammengefasst hat das Sophia Tomalla in einem Post.
Was?
Ja, ohne Witz. Das muss ich jetzt hier einfach mal zitieren, weil es so schön politisch unkorrekt zusammengefasst ist. Mhm. Also was sie von Clubhouse hält, ja? Nix. Für mich ein möchte gern hyper elitäres Medium für Pseudo-Intellektuelle. Sorry, aber ich brauche keine 3.500-seitiges Handbuch für Jogginghosen oder die tägliche Morgenroutine. Ich stehe einfach auf und mache mir einen Kaffee. Punkt. Damit ist die Thematik für mich erledigt. Es sei denn, ich habe morgens 2 Stunden Zeit, mir zuzuhören, was andere morgens von Meditation halten oder ob die Kaltdusche besser ist als die warme. Erklärt mit 500 Fachbegriffen. Habe ich aber nicht. Und auch wenn Clubhouse-Fans das nicht hören wollen, der Hype um Clubhouse ist spätestens dann verflogen, wenn Prominente oder viele Influencer, für einige sprechen ohne Filter eh nicht gedacht, sich von der Plattform wieder verabschieden. Und wann werden sie sich davon wieder verabschieden, wenn sie für Sprechen wieder bezahlt werden, sobald der Lockdown wieder vorbei ist? Klingt erstmal leider brachial, ist aber so. Wenn die ersten Hate-Speech-Räume geben sollte, dann ist ganz zappenduster. Hinzu kommt die Maximalgrenze von 5000 Zuhörern. Das mag vielleicht am Anfang ganz nett sein, hat für Leute, die aber viel Reichweite möchten und brauchen, keinen Mehrwert. Wenn die Macher das ändern sollen und die Räume für 500.000 offen sind, ja, schaue ich vielleicht nochmal vorbei. Genau, bla bla bla. Fakt ist, ich sehe das ganz genauso. Das ist im Endeffekt LinkedIn in Sprache.
Hatte das alles auf dem Handy getippt? Ich hoffe nicht. Da sitzt sie ja immer noch auf dem Klo.
Die kann das bestimmt ganz schnell tippen. Die ist da bestimmt Profi drin. Ist ja auch.
Ja, aber kann ich absolut nachvollziehen aus ihrer Sicht, dass das so.
Nee, also ich meine, sagen wir es mal so: wir haben zart wie Krupschei ja auch mehr Zuhörer. Wollen wir auch gegen Clubhouse?
Nee, also Clubhouse würde uns da limitieren. Absolut.
Also. Ja, genau. Also ich sehe das jetzt genau.
Ja, ist doch so. Da lachst du, als ob wir hier hinsichtlich unserer Zuschauerzahl lügen würden.
Also Zuschauer haben wir null.
Hörer. Weil ich dich gerade sehe, deshalb sorry, ich bin da.
Ja, also an alle Zuhörer, ihr verpasst da jetzt nichts,
wenn gar ihr uns
nicht seht. Nee, also.
Gar nichts. Also Alex sieht heute aus wie die Milka lila Kuh.
Das ist blau. Das ist nur von der Farbe irgendwie verzerrt.
Ach ein bisschen. So. Es ist blau, nur die Lichtstrahlen reflektieren das zu mir in so einer blöden Art und Weise, dass es gar nicht blau
aussieht. Ja, erinnert euch doch mal an dieses Social-Media-Phänomen mit dem Kleid. Hä? Wo die Frage war, ob das blau-gold ist oder weiß-braun oder whatever. Und dann die Lichteinstrahlung den Unterschied gemacht hat. Eben dieses Phänomen könntet ihr hier auch betrachten, falls ihr es sehen könntet, aber könnt ihr nicht, deswegen, also vielleicht fehlt euch dadurch doch was, ne? Also das Ambiente. Mike hat beispielsweise aufgeräumt in seinem Büro.
Umgeräumt,
aufgeräumt.
Ich sitze vor abgeräumt. Einer anderen Wand. Ja, ne, ist schon richtig, aber dein lila Mikrofon passt da super dazu.
Das ist auch blau.
Ja, hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Nee, aber seit wann ist denn dieser Clubhouse-Hype da in der Welt?
Also, tue ich das vielleicht 3 Wochen vielleicht. Dass ich davon gehört habe.
Ah, okay.
Ja, man wird auch jeden Tag gefragt, warum bist du nicht da? Vielleicht, weil ich keine Apple-Produkte habe. Schon alleine grundsätzlich deswegen. Ja gut, ist jetzt nicht das spannendste Thema. Wer weiß, ob diese App überhaupt noch in ist, wenn diese Folge rauskommt.
Wer weiß. Wie lange wir diesmal brauchen, um sie zu veröffentlichen. Vielleicht verreiße ich ja auch gerade einen Mitschnitt oder so und es kommt nie raus.
Es wäre ja jetzt falsch zu behaupten, dass es noch nie passiert wäre.
Nee. Und auch falsch, dass wir das noch nie erwähnt hätten.
Ja, das stimmt.
Das kann natürlich auch sein, aber.
Wir laufen ja straight auf die 50. Folge zu irgendwann. Ne? Da müssen sich Themen auch irgendwann mal wiederholen. Mike, vielleicht, wenn wir gar keine Themen mehr haben, da können wir ja auch einfach hier, guck mal, ich habe hier so ein zufälliges Faktenbuch. Können wir auch einfach irgendwelche zufälligen Fakten vorlesen, wie
das
zum Beispiel.
Das ist ein super Buch. Wo hast du denn das her? Ist es an der Kasse bei Kaufland lag das oder wo?
Das habe ich geschickt bekommen von meinem Verlag. Ja.
Wie sieht es an der Front überhaupt aus?
Naja, 23.03. ist jetzt der Termin für das Buch-Release. Ist ja ein bisschen geschoben worden wegen Lockdown.
Also kann sich jeder zu Ostern quasi dein Buch wünschen, sozusagen.
Das ist die Hoffnung,
dass da der Einzelhandel wieder offen hat.
Ja.
Na, ich bin da relativ zuversichtlich.
Ja, bist du? Tatsächlich? Ja. Trotz Corona-Mutation?
Ja, also ganz ehrlich, also ich habe da ja meine Infos auch nur aus irgendwelchen Podcasts von irgendwelchen Virologen, die eh alle kennen oder so. Aber ich weiß nicht, was diese Mutationen an der Vorgehensweise ändern sollen.
Ja.
Schützen musst du dich davor sowieso. Für ältere Leute macht das keinen Unterschied, ob du nun, was weiß ich, wenn du jenseits der 80 bist, vielleicht eine 10, 15, 20-prozentige Wahrscheinlichkeit hast zu sterben oder eine 20,5-prozentige Wahrscheinlichkeit. Das ändert nichts daran, dass du dich vor der Infektion schützen musst. Ne? Also jetzt an deiner Strategie, wie du denkst, wie du lebst, was du davon zu erwarten hast. Also ich glaube, das ist wirklich so eine, also und das verharmlosen zu wollen, um Gottes Willen, aber wirklich so eine klick-aufmerksamkeitsgetriebene Medienwelle ist das mit diesen Virusmutationen oder so, ne? Als ob der Wildtyp von dem Virus, was ja auch schon nicht mehr der Wildtyp ist, als ob das irgend so eine harmlose Krankheit gewesen ist und jetzt kommt das totale Killer-Ding, ne? Das war vorher auch schon total scheiße.
Ja, genau, bis jetzt war es ja quasi nichts, ne? Und jetzt geht's erst richtig los. So, so wird es in den Medien suggeriert. Aber es wird ja auch in der Regierung so besprochen. Und das, das wundert mich irgendwie.
Ist ja kein Geheimnis, ne? Dass da, wie hat Bodo gesagt, dass da Merkelchen eigentlich einen härteren Kurs fahren wollte, schon viel, viel länger. Und dass da auch die Einsicht und die Einsicht in die Notwendigkeit besteht, auch gegen das 2.0-Version von dem Virus, nicht nur gegen die 3.0-Version von dem Virus, viel, viel härter vorzugehen. Und da sind das natürlich dann auch Argumentationen, die dann noch mehr Leute zur Einsicht bringen. Ne? Indem
man, also wird die Mutation sozusagen jetzt als Schlagwaffe benutzt, um die eigentlich schon überfälligen Maßnahmen durchzusetzen, zu einem Zeitpunkt, an dem das Volk, sage ich jetzt mal, die Notwendigkeit gar nicht mehr so richtig begreifen mag.
Also wenn du mich fragst, ob diese Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, weil es diese ansteckenderen Mutanten in der Welt sind, ob die nicht auch schon vorher notwendig gewesen wären, würde ich sagen, ja.
Gut, das ist aber auch seit Oktober eigentlich klar, jedem normal Denkenden.
Das ist seit Oktober, ja, was heißt klar? Ich glaube nicht, dass das jedem so klar ist. Also wenn ich mal im Kaufland so rumgucke, glaube ich nicht, dass das jedem so klar ist.
Du darfst doch nicht immer nur diese ich bin jetzt mittlerweile auch Kaufland-Einkäufer geworden.
Du, das ist mein Kontakt zur Welt. Da sehe ich, das ist mein Fenster in die Gesellschaft dort. Also irgendwie, das ist immer für mich so das Bild.
Also mein Kontakt zur Welt ist mittlerweile auch ausschließlich Kaufland, weil es die einzige wöchentliche Interaktion mit anderen Menschen ist mittlerweile. Ich gehe nur noch, also ab und an gehe ich noch nachts spazieren, wenn ich mit der Arbeit durch bin.
Habt ihr keine Ausgangssperre?
Nee, wir haben keine Ausgangssperre.
In Thüringen ist 22 bis 5 Uhr.
Echt, ja? Habt ihr auch mit Steinen geschmissen und Läden geplündert und Autos angezündet?
Nee, das Lustige ist, das steht in der Corona-Verordnung, aber das weiß kein Schwein in Thüringen, weil bei der Kälte geht nach
10 Minuten
jemand raus. Und das wird auch nicht groß öffentlich gemacht, weil wenn die Leute wüssten, dass sie nicht raus dürften, wenn sie wollten, dann würden sie zu Hause sitzen und durchdrehen. Weißt du? Aber so sitzen sie von 21 bis 6 Uhr zu Hause, obwohl wäre die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr bekannt, dann würden sie durchdrehen.
Wie in Niederlanden jetzt.
Na, aber so sitzen sie 2 Stunden länger zu Hause. Ja, in Niederlanden, das ist schon krass. Ist aber auch ein bestimmtes Klientel, was da gerade den Rabatz macht, ne? Also, wenn ich da höre, in Rotterdam oder so, das sind natürlich auch Fußball-Hooligans unterwegs, die jetzt auch gerade nicht viel zu tun haben, ne? Die eigentlich das machen, was sie immer machen, jetzt aber unter einem anderen Banner.
Würdest du das so einschätzen, dass das Klientel ist?
Ja, also das Klientel ist auf jeden Fall.
Okay, weil ich habe keine Ahnung, ich habe auch in den Medienberichten irgendwie nur so Aussagen gelesen, dass es diffuse Kräfte sind und man es nicht so richtig einschätzen kann, aus welchem Lager das jetzt kommt und aus welcher Richtung.
Na, das ist relativ überraschend, Männer.
Oh, ta.
junge Männer aus dem rechten Corona-Leugner-Spektrum gemischt mit Hooligans und sowas.
Ach, überraschend.
Ja, das konnte man nicht erwarten.
Nee. Ja, und was geht da jetzt? Wie entwickelt sich das jetzt? Gibt's da neue Trends?
Ja, ich weiß nicht, in Niederlanden ist jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen, ist da nicht bald irgendwann Wahl, deshalb ist ja auch die Regierung zurückgetreten in einem großmütigen Akt irgendwie ein paar Wochen, bevor sowieso die Regierungszeit endet. Ich glaube, da bringen sich dann halt immer bestimmte, wie soll man sagen, Strömungen in Stellung vor irgendwie einer Wahl, ne? Und die Regierung oder die da gerade im Amt sind, das Sagen haben, die wollen sich da natürlich auch nicht in die Suppe spucken lassen und dass es so aussieht, als ob da irgendwie ihnen die Kontrolle entgleitet. Das ist dann immer so, das siehst du ja auch in Deutschland, wie unterschiedlich da Politiker reagieren. Das ist ja auch die Seuche bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz, dass da Ramelow und da Kretschmann, die stehen halt kurz vor Wahlen irgendwie, ne? Die reagieren da ganz anders auf die Volksseele als jemand, der sich gerade erst irgendwie seinen Wahlsieg abgeholt hat und da fest im Sattel sitzt in seinem Bundesland und sowieso nicht viele Infektionsfälle hat. Das ist halt zum Kotzen, dass da Politiker wirklich nicht problemgetrieben, sondern machtgetrieben sind bei solchen Entscheidungen.
Also, und wieder Überraschung.
Wieder Überraschung, ja. Da wünscht man sich, also auch wenn es nicht praktikabel ist, aber da wünschte man sich eigentlich eher so eine Logokratie, in der die Leute Sachen entscheiden, die davon Ahnung haben und nicht Leute entscheiden, die davon Ahnung haben, wie sie gewählt werden und wie nicht.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Sollte man nur noch Experten Entscheidungen treffen lassen oder ist das wiederum auch zu kurzschrittig gedacht, weil die Experten ja wiederum nur Experten für ihr Fachgebiet sind und vielleicht andere Punkte wiederum außen vor lassen?
Ja, ne? Gut, also es gibt da ja schon Gremien, also zum Beispiel viele Positionspapiere, die da jetzt im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen beschlossen wurden oder so, das war ja absolut interdisziplinär, ne? Da war ja wirklich vom Virologen über den Juristen bis Psychologen, Soziologen, Physiker, Mathematiker, da war ja eigentlich alles dabei und die haben sich da um einen Konsens und gemeinsame Position bemüht, dass die Wissenschaft da der Politik gegenübertritt als Berater, ne? Das haben die natürlich auf dem Schirm, dass man da interdisziplinär denken muss und trotzdem müssen Politiker dann immer noch die Übersetzungsarbeit leisten. Ne? Das ist ja auch nicht immer negativ, wenn man 1:1 wissenschaftliche Standpunkte irgendwie umsetzt, das ist dann sicherlich auch im negativen Sinne manchmal Politik am Volk vorbei, die aber offensichtlich manchmal notwendig ist.
Würde ich auch behaupten. Ne? Das Problem ist ja, dass man auch sich dummerweise auch der irrationalen Menge irgendwo andienen muss. Ne? Man regiert ja nicht über die hinweg, denen man nicht zutraut, diese wissenschaftlichen Entscheidungen nachvollziehen zu können.
Nein, also wenn du dich als Demokraten bezeichnest, ist das ja ganz klar. Das haben wir ja schon oft gehabt, das Thema, dass da auch der deinen Augen komplett unproduktive Vollidiot genauso das gleiche Stimmgewicht haben muss wie...
In den Staaten ist es ja anders. Wenn du da einmal von diesem raubtierhaften Justizsystem erwischt worden bist, dann ist deine Stimme ja weg. Dann hast du ja nichts mehr. Wir haben uns da tatsächlich gestern im Stream ein bisschen damit auseinandergesetzt und währenddessen hat Biden verkündet, dass er die Privatisierung von Gefängnissen in den Staaten abschaffen will.
Oh, das wäre natürlich ein super Schritt, ja.
Was meines Erachtens echt wahnsinnig krasser Move ist. Also
ja, bin ich gespannt, wie er das machen will oder ob er da die Aufträge nur anderen Leuten zuschanzen will. Oder?
Genau, wobei man ja sagen muss, dass in Staatsgefängnissen die Inhaftierten genauso Sklavenarbeit verrichten und dafür 20 Cent im Durchschnitt quasi pro Stunde arbeiten. Dieses Land, es ist so absurd, man kann nur noch mit dem Kopf schütteln.
Ja, also es ist eine Bananenrepublik. Absolut. Und wird es auch noch eine Weile sein. Ne? Also das ist jetzt nicht mit der Wahl Bidens irgendwie abgeschafft. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal das Thema, dass da der Niedergang nicht mit Trump begonnen hat. Ne? Also mich regt das auch immer auf, diese komplette Obama-Verehrung. Also der hat auch wirklich abgrundtief hässliche Politik gemacht teilweise. Also wenn du dir überlegst, die härtesten und schlimmsten Whistleblower-Verfolgungen und Prozesse und so weiter, ne? Das ist unter Obamas Ägide passiert.
Ja, also innenpolitisch war da viel schiefgelaufen. Das kriegt man halt in Europa auch wieder nicht mit. Ne? Das ist auch der Grund, warum das bei uns halt so undifferenziert ankommt mit dem Obama.
Ja, also so sympathisch der mir ist, ne? Ich finde, den bin auch so als Person begeistert von dem. Das ist ein mitreißender Mensch. Aber jetzt rein, wenn du das mal ganz, ganz nüchtern die Politik betrachtest, auch vieles verheeren.
Apropos verheeren, die offiziellen Zahlen sind jetzt so raus, was 2020 denn eigentlich so an Verlusten gebracht hat. Habe ich gerade so einen Beitrag vom Bayerischen Rundfunk gelesen.
Was für Verluste? Und, Zähne oder Geld oder welche?
Na, ob nur Zähne oder Geld am Ende, weißt du, am Ende kann man sich die Kronen ja auch nicht leisten, die man dann bräuchte. 200 Milliarden Euro hat die Kulturbranche in Europa verloren. Und der Live-Markt hat 90% Einbußen.
Das habe ich gelesen mit den 90%, ja. Ja, also vor allem Bühne und Musik.
Ja, ne, Musik auch generell nochmal ziemlich, auch Royalties.
Naja, das, ja klar, hängt natürlich auch zusammen, weil du auch durch Live-Einnahmen Royalties generierst.
Disco oder...
Nö, das ist schon absolut verheerend. Ne? Also mit solchen Verlustmargen sollte... Obwohl... also, ich meine, wenn du überlegst, was der Scheuer mit einer Unterschrift unter Mautvertrag für Geld in die Luft pustet oder so, ne, wenn man das als Hilfsgelder ausgezahlt hätte in einen anderen Topf, dann wäre auch schon eine Menge geholfen. Ne? Also da muss ja auch mal einen Respekt haben vor diesen Zahlen. Ne? 1 Milliarde, 1 Million, was für große Zahlen das sind. In einem Staatsmaßstab, da denkt man immer, ja, 1 Milliarde, was soll das irgendwie sein? Ne? Aber das sind schon Summen, die da Wirtschaftskraft von mehreren großen Unternehmen entsprechen.
Ja, das ist nur ein Viertel vom Wert von Tesla. Ne? Hm. Also Tesla ist jetzt 800 Milliarden Dollar wert. Einfach so.
Weiß gar nicht, aber Apple sind doch die Führer, oder?
Lass mich mal ganz kurz gucken, wie es gerade um Tesla steht. Nee, 669 Milliarden. Apple ist jetzt 2 Billionen US-Dollar wert. Mhm. Das ist so krank.
Wie gesagt, mehr wert als alle Unternehmen im DAX zusammen. Ne?
Was ich daran halt krass finde, ist, wenn man zum Beispiel sich mal die Frage stellt, wie viel Mercedes wert ist. Hm. 25 Milliarden.
Ja klar, es sind Börsenwerte. Ne? Das ist ja im Prinzip Monopoly. Ja.
Aber ne, also um das irgendwo, diese Absurdität der Zahlen mal kurz so in den Raum zu werfen. Eine Marke wie Tesla, die mal so zu Mercedes gehört hat und jetzt vielleicht ab und an mal ein paar Quartale keine roten Zahlen geschrieben hat, derartig überbewertet ist aufgrund von irgendwelchen Hype-Verläufen und wirklich fundierte Unternehmen mittlerweile da halt irgendwo abgehängt werden und Opfer dieses Glaubens. Ne? Also es ist ja mittlerweile irgendwo nur noch Glauben, auf dem dieses Wirtschaftssystem funktioniert.
Klar, also würden die Leute nur Aktien kaufen, weil Dividenden ausgeschüttet werden oder so, dann würden solche Werte nicht zustande kommen. Ne? Da geht es wirklich nur um das Zocken mit dem Aktienwert an sich. Sonst würdest du dir natürlich ein solides Unternehmen aussuchen. Und so tickt ja auch der deutsche Aktienanleger noch. Also ich bin da ja auch wirklich ziemlich spießig.
Auch ne? Aktionär?
Ich habe auch Aktien, ja. Also mir hatte nur mal ein Kumpel vor langer Zeit, als ich mal überlegt hatte, ob man sich einen Tesla zulegen soll oder nicht, hat gesagt, ey, das Geld, was du da als Einmalzahlung bei der Leasingrate bezahlen würdest, kauf dir davon lieber Tesla-Aktien, hast du mehr davon. Und wie soll ich sagen, ich habe das nicht bereut. Und es ist halt, aber das ist wirklich der einzige Aktienwert, den ich jemals hatte, was so ein, wie soll ich sagen, ja nicht, ist ja kein Zockerwert, aber was so ein Unternehmen ist, wo halt wirklich nur ein Firmenschild ist. Ne? Da ist ja nicht viel mehr dahinter. Gibt ja auch diese ganzen Startups, die da hoch gehandelt werden oder selbst lange Jahre solche Sachen wie Google und so oder die Konzerne, zu denen Google gehört. Selbst da war ja nie irgendwie ein Gewinn da. Das ist einfach nur ein Name, eine Idee.
War es bei Amazon aber auch nicht. Die haben auch viele, viele Jahre gebraucht, um hunderte Millionen.
Ja, natürlich, klar, bei Amazon hat sich das natürlich dann bewahrheitet, diese Gewinnerwartungen. Ne? Aber ansonsten kaufe ich da wirklich, also wenn ich mal Aktien kaufe, dann mache ich das mit Geld, was ich übrig habe, also im Moment gerade gar nicht. Aber dann kaufe ich wirklich spießig. Also sowas wie Linde oder Warta oder solche Werte, wo du weißt, okay, das sind Firmen, die stellen Hörgerätebatterien her. Ich habe neulich, um mal wieder meinen Kaufland-Test zu machen, im Kaufland 40 Rentner mit Hörgerät gesehen. Also muss Warta einen Haufen Scheiß verkaufen.
Also Linde ist, glaube ich, unterbewertet.
Ja, ey, komm, lass mal aufhören, nicht, dass wir hier noch in den Wirtschaftspodcast da die Charts rocken, dann haben wir dann wieder neue Feinde da.
Einmal kompletten Rundumschlag, wir nehmen einfach jedes Thema mal mit so.
Nee, also das ist wirklich, weiß ich, das kaufe ich und gucke es mir dann in 2 Jahren nochmal an. Ne? Also,
komm jetzt auch nur auf das Thema, weil ich jetzt so die ganze Zeit drüber nachdenke, was man halt dieses Jahr mit seiner Zeit anfängt. Ne? Weil man ja irgendwo davon ausgehen kann, dass viel mehr nicht möglich sein wird. Weiß ich nicht, wie du das einschätzt, festivalveranstaltungstechnisch?
Ja, also es gab jetzt schon einige Statements irgendwie von Festivals, die eigentlich auch keine Statements waren. Ne? Da war bis jetzt immer nur, ja, es wird, wenn es stattfindet, ganz sicherlich nicht so stattfinden können, wie wir das wollen oder wie wir das gewohnt sind. Wir müssen abwarten, bleibt also Hurricane Southside zum Beispiel, irgendwie kam so ein Statement, ne? Klar. Ich glaube nicht, dass die Festivalveranstalter da mit Vollgas planen. Kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Aber wahrscheinlich muss man mit Vollgas planen, wenn es überhaupt irgendwie sein soll. Ne? Also
du musst theoretisch, wenn du eine größere Veranstaltung hast, musst du ja jetzt schon komplett im Planungsmarathon sein. Geht ja eigentlich gar nicht anders.
Ja, absolut. Also der Point of No Return dass du dich irgendwie da komplett in den Sand setzt, wenn es abgesagt wird. Das ist ja dann für Festivals im Sommer, im März, denke ich mal. Ne? Also allerspätestens Anfang April oder so.
Also Januar muss eigentlich schon alles anfangen zu laufen. Das ist so der Punkt, wo du loslegen musst. So, da wären normalerweise auf den Festivals die beispielsweise die Händler gebucht, also so die ganze Peripherie wird da gebucht. Und dann hast du bis 2 Monate vor der Veranstaltung noch Zeit zu kündigen. Also 2 Monate vor der Veranstaltung muss sozusagen alles hundertprozentig in Stein gemeißelt sein, was diese ganzen Verträge mit den Zulieferern und so angeht. Und das ist normalerweise so der Ablauf. Also gerade so März, April, da bewegt sich dann nicht mehr so viel, was du dann noch irgendwie umschmeißen könntest, theoretisch in einem normalen Jahr, wenn dein Festival im Juni oder im Juli stattfindet.
Ja, also da hast du aber hast du dich da mal um Aussagen bemüht von der Politik oder von...
Ach, als ob da irgendeiner, also ich kann mir kaum vorstellen, dass sich irgendjemand aus dem Fenster lehnt und jetzt sagt, ja, es wird möglich sein. Das Direkteste, was wir bekommen haben, war ja ab... zweiter Hälfte des Jahres 2021 kann man wieder anfangen zu planen. Aber das ist ja so schwammig.
Soll man anfangen zu planen? Hat auch Scholz, meinst du, ne?
Ja, genau. Scholz hat gesagt, soll man anfangen zu planen. Das heißt auch nicht, dass ihr es dann durchführen könnt im Endeffekt, ne? Wenn man es mal betrachtet, was innerhalb dieses Satzes an Bedeutung liegt. Ja, planen kann man. Okay, schön.
Vielen Dank, auf Wiedersehen. Danke für das Gespräch. Das ist natürlich das mittlerweile alte Lied, ne? Dass das eine Wirtschaftsbranche ist, die da komplett geopfert wurde. Ich erinnere mich dran, im November oder so, als dann die Hotels zugingen oder so, da stand sofort eine Tante vom Hotel- und Gaststättenverband im Interview in der Tagesthemen und was weiß ich. Und da ist dann sofort irgendein Lobby-Oschi da, der dann seine Sätzchen darunter rattert und bei der Veranstaltungsbranche. Das ist halt auch, weil man es halt auch nicht richtig zuordnen kann. Ne? Die einen sehen es als Industrie, die anderen sehen es als Kultur. Das ist irgendwie, ja, das fällt immer so hinten runter, weil es eben eine Branche ist, die sich immer ganz bewusst fern vom Staat gehalten hat. Da hat ja der einzige Kontakt zum Staat, hat er ja wirklich nur in Sicherheitsbesprechungen für Evakuierungskonzepte, was ordnungsrechtlich vorgegeben ist, bestanden und im Steuerzahlen. Ansonsten hast du da ja staatlicherseits nie Kontakte gehabt. Oder bist du mit dem Festival schon mal zur IHK geschnappelt und hast da Mitarbeiter weiterbilden lassen oder Fördermittel beantragt oder irgendwie sowas?
Das ist bei der IHK, das ist auch jetzt ein Witz. Das Einzige, was man mit der IHK zu tun hat, ist eine weitere Zwangssteuer. Das ist so das Einzige.
Ja. Nee, aber verstehst du, was ich meine, ne? Das ist so eine Branche, die mit dem Staat irgendwie nie was zu tun hat und dementsprechend gering ist da jetzt auch der Informationsfluss. Also kannst du mir nicht erzählen, dass da die Automobilindustrie oder irgendjemand, dass die nicht an den Informations- oder Kommunikationsstrang angebunden ist, wenn neue Corona-Maßnahmen in der Ministerpräsidentenkonferenz besprochen werden oder so. Das ist ja schon allein aus dem Fakt, dass da zum Beispiel Niedersachsen bei VW mit drin hängt und alles solche Sachen. Schleswig-Holstein ist nicht Teilhaber vom Wacken Open Air zum Beispiel. Oder die Stadt Kranichfeld bei Time Open Air oder irgendwie. Das sind eben auch ganz andere Verflechtungen, wo Interessen auch automatisch wahrgenommen werden. Weil eben auch der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin automatisch in einem Vorstand von dem und dem Unternehmen mit ist, weil das Land oder andere Körperschaften...
Ja, gut, das ist jetzt ein Einzelfall in dem Sinne, aber ich finde es faszinierend, weil ja Veranstaltung und Kultur für die Länder so wahnsinnig wichtig sind, was den Tourismus angeht, was Steuern angeht, was die Aktivierung der Wirtschaft vor Ort auch angeht. Das ist ja ein absoluter Magnet für andere Geldströme in andere Industrien und andere Bereiche. Und das verstehe ich halt nicht, warum das dadurch nicht generell schon eine höhere Bedeutung hat.
Ja, das sind halt also so Emergenzen und Zusammenhänge, die erahnbar sind, aber schwammig, die nicht so leicht fassbar sind. Ne, wenn ich hier 5000 Beschäftigte in dem Automobilwerk habe oder 1000 bei dem Zulieferer oder so, dann sind das Punkt die Arbeitsplätze und die Wählerstimmen und so, und das ist irgendwie alles viel, viel leichter fassbar. Ne? Ja. als dass du da, was weiß ich, in Thüringen 400 Toningenieure hast, die gerade arbeitslos sind oder 50 Balletttänzerinnen oder das ist halt, das ruppelt sich nicht zusammen zu so einer kritischen Masse, die da irgendwie wahrgenommen wird und das wird richtig auf die Füße fallen. Gerade für so ein kleines Land wie bei uns in Thüringen, wo ja Kultur ein absoluter Selling Point ist, ne? Und man denkt immer, die denken immer nur, die machen die Touristenzahlen mit ihren Nationaltheatern und den ganzen staatlichen geförderten Kulturkladderadatsch, der auch wichtig ist, absolut. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel an das Sonne, Mond und Sterne Festival denke, irgendwie, das sind Sachen, die sind auch komplett alleine auf die Beine gestellt und wie viele Leute das zieht. Also gut, wie viel Einsatz von Drogenhunden das kostet und so, da reden wir auch nicht drüber, aber das ist
immer dahingestellt. Geldströme in unterschiedliche Branchen, wie gesagt.
Ja.
Wir sind heute sehr wirtschaftlich dabei, Mike. So generell, oder?
Ja, wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Wirtschaftssparte fahren. Hast du noch irgendwas Musikalisches beizusteuern, dass wir uns da in der Musiksparte halten? Da steigen wir übrigens gerade wieder auf in den Podcast-Charts ein bisschen.
Wirklich?
Ja.
Das ist aber schön zu sehen. Dann haben gerade alle anderen scheinbar keinen Bock, was zu produzieren.
Ja, das kann nicht an unserer enormen Qualitätssteigerung liegen. Das denke ich auch irgendwie. Also was mir musikalisch sauer aufgestoßen ist, das war, da habe ich mal reingeschaut, dein Video mit den deutschen Rockbands und da also Nena völlig unerwähnt zu lassen, das ist, finde ich, ignorant.
Also Nena ist halt Neue Deutsche Welle. Ich meine, Nina Hagen ist so ein Punkt, die hätte ich vielleicht erwähnen müssen.
Ja, was heißt Neue Deutsche Welle? Also 99 Luftballons ist ja eindeutig Punkrock. So wurde das auch immer verkauft.
Aha. Echt?
Ja, also so war in den USA, wurde das als Punkrock wahrgenommen. Also
das habe ich beim besten, also das merke ich bei dem Song beim besten Willen nicht.
Und das ist nach wie vor einer der bekanntesten deutschen Rocksongs, Punksongs.
Also, dass du ja ein kleiner Nena-Fan bist, das wussten wir ja schon in einem anderen Podcast, wo du dann Fehlinformationen, Fake News verbreitet hast.
Ja.
Also aus rein emotionaler Sicht hat dir Nena gefehlt. Neben Tonsteine, Scherben und den Scorpions.
Tonsteine, Scherben fand ich cool, dass es dabei ist. Auf jeden
Fall. Ich fand es sehr schade, dass ich kein Footage zu diesem Auftritt gefunden habe. Zu dem ersten Auftritt von Tonsteine, Scherben, wo dann am Ende die Bühne gebrannt hat.
Ja, das ist immer, also das Problem haben ja selbst wir. Also wenn wir jetzt über bestimmte Sachen reden, die halt, was weiß ich, Ende der 90er, Anfang der 2000er stattgefunden haben. Mhm. Und man hat so, da muss es doch Videos oder Fotos geben. Aber es war einfach nur eine Zeit, wo nicht jeder Idiot mit dem Handy rumgerannt ist, ne? Und zu Tonsteine, Scherbenzeiten, da in 70ern, 80ern schon gar nicht.
Aber eigentlich, ne? Eigentlich doch und, besser. Man konnte einfach mal die Sau rauslassen, ohne dass es jemand später wirklich beweisen konnte.
Absolut. Absolut, und so entstehen natürlich auch Legenden und Erzählungen, die natürlich mit jedem Weitertragen immer größer werden, als wenn da so ein profanes Video auf YouTube zu sehen ist und man sieht, das war vielleicht ein Viertel von dem, was es mittlerweile in der Erzählung an Ausmaßen angenommen hat, ein bestimmtes Ereignis. Ja, also wo es natürlich keine zwei Meinungen gibt, ist Scorpions, ist klar, ne? Das fand ich natürlich völlig treffend. Nee, aber ist natürlich, also fand ich ein interessantes Video, wo man drüber diskutieren kann.
Haben wir gar keine Themen mehr, dass wir jetzt meine Videos analysieren müssen im Podcast oder was?
Mich hat das letztens interessiert. Also.
Das ist halt wieder nur. Ich habe übrigens letztens zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal tatsächlich ein Fritz-Lang-Film war, könnte aber sein, M, eine Stadt sucht einen Mörder geschaut und ich glaube, das war sogar noch vor der Machtergreifung der Nazis, ne? 33, 31, irgendwie sowas.
Das sagt mir gar nicht, also die Machtergreifung sagt mir schon was, was du jetzt gerade erzählt hast, habe ich schon mal was von gehört, aber mit Fritz Lang oder so, nee, das sagt mir gar nichts.
Ach, das ist ja überraschend. Nee, das war ja das. Also der deutsche Filmpapst in der goldenen Ära des deutschen Films, als der deutsche Film noch Weltruhm hatte, ne, und Babelsberg.
Also ich kenne diesen heiligen Gral Metropolis und sowas, ne?
War der nicht auch von Fritz Lang?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich bin überhaupt kein Filmfachmann. Ich weiß es nicht. Ich gucke Bud Spencer und Olsenbande und dann wird's schon dünn.
Wusstest du eigentlich, dass Terence Hill eigentlich den Terminator spielen sollte?
Ja, ernsthaft?
Ja.
Was, vor Arnold Schwarzenegger, ja, oder was? Nee, das wusste ich nicht.
Das ist krass, oder?
Krass. Wusstest du, dass Terence Hill sächsische Wurzeln hat?
Wusstest du, dass meine Oma mit dem in die Grundschule gegangen ist?
In Sachsen, oder was? Cool, das ist ja geil.
Naja.
Super, ja, cool. Geiler Typ, deine Oma.
Nee, also tatsächlich, Metropolis ist von Fritz Lang. Ich habe gerade noch mal gegoogelt, okay. Nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle. Also es ist wirklich so, das ist der deutsche Filmkönig gewesen. Und M, eine Stadt sucht einen Mörder, ist auch legendär. Okay. Und da geht es tatsächlich um das Thema Selbstjustiz. M ist sozusagen ein Kindermörder und Vergewaltiger. Nee, Vergewaltiger weiß ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube nur Kindermörder. Der aber geistig, also der ist fertig. Der hat halt einfach Dämonen, die ihn dazu anleiten, Kinder zu töten.
Mhm.
Und du hast dann sozusagen die vereinte Berliner Untergrundgesellschaft, die ihn dann vor ein Standgericht stellt und ihn quasi umlegen will nach diesem Gericht. Und da stellt sich dann halt ganz groß die Frage, ist Lynchjustiz eben gut oder nicht? So in Fällen wie, also in so einem klaren Fall, es ist jemand, der Kinder umbringt. So. Und das Ende des Filmes ist, dass er tatsächlich vor Gericht gebracht wird, weil die Polizei kurz vor Ende dieses Standgerichts da eintrifft und ihn inhaftiert. Man erfährt nicht, wie er dann verknackt wird, was da am Ende passiert, aber das ist sozusagen dann das Ende, dass er dann der richtigen Justiz vorgestellt wird. Fand ich ziemlich modern, immer noch. Also es ist ein Thema, das, glaube ich, nie alt wird. So die Frage staatliche und übergeordnete Justiz versus Volkszorn im Endeffekt. Ne? Und in einer anderen abgewandelten Art und Weise hast du das heutzutage ja auch noch. Aber worauf ich hinaus wollte, ich finde es faszinierend, wie sehr sich Medien seitdem verändert haben. Also die Art und Weise, wie Medien produziert werden, auch von der Geschwindigkeit der Eindrücke, die auf einen einprasseln. Wie schnell Szenen passieren, wie schnell Ausdrücke um die Ohren gehauen werden müssen bei den Zuschauern. Ich hatte das, also ganz besonders krass ist mir das aufgefallen bei der letzten Star Wars Episode. Es gab keine Minute, in der nicht gesprochen oder geballert wurde. Keine einzige. Das ist eigentlich das, was Star Wars immer ausgemacht hat, dass du diese Weiten hattest, die da eröffnet wurden, diese Atmosphäre dadurch, dass du siehst, was in dieser Weite passiert, in dieser fremden Welt mit diesen fremden Kreaturen oder Robotern, whatever. Das war immer so ein Teil von Star Wars und das ist bei Mandalorian beispielsweise, ist das glücklicherweise wieder so. Und da war das ganz heftig angepasst an die Art und Weise, wie wir jetzt auf Social Media beispielsweise Medien konsumieren. Bestes Beispiel TikTok. Die Videos sind nur noch 20 Sekunden, wenn überhaupt. Da wird alles reingepresst und fertig. Und alles andere ist dann zu langwierig, zu langweilig für die Zuschauer.
Ja, ich verstehe, klar, aber das ist gerade bei dem Star Wars, das ist natürlich auch so, weil da mittlerweile so viel rumanimiert wird und mittlerweile sind die Leute, die das sowas animieren, die denken da halt nicht wie früher, wie die Kameraleute, ne, die da in Bildern denken und in Szenen und Einstellungen, sondern die denken halt wie Computerspieldesigner. Ne? Das ist wirklich bam, bam, bam. Da geben, also für mich ist so ein Cut, den ich so in der Ästhetik ganz stark wahrgenommen habe, ist, als ich das erste Mal die Bourne-Identität, den Film gesehen habe. Ne?
Habe ich nie gesehen.
Diese komplett, also das war so der erste Actionfilm oder einer der ersten Actionfilme, wo so diese wackeligen Verfolgungsjagden, wo wirklich viele Szenen so in einem Rutsch scheinbar gedreht sind. So
diese Handycam-Geschichte.
Wackelig hinterhergerannt, zack, 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 die Prügelszenen und so. Und auf einmal sahen auch die James-Bond-Filme so aus, die ganzen anderen Actionfilme sahen so aus. Und das war so ein Dauerfeuer an Schnitten und an Action irgendwie. Und das war so eine ganz andere Erzählweise. Und das war für mich zumindest bei Die Bourne-Identität. Vielleicht sehen unsere Zuschauer das anders. Vielleicht können wir jemand noch andere Filme nennen, bei denen das schon eher so war. Aber das habe ich da ganz stark festgestellt, als ich den das erste Mal gesehen habe. Da saß ich danach, da wusste ich nicht, ob ich gerade einen epileptischen Anfall hatte oder irgendwie sowas. Ne? Also das war wirklich ein riesen Eindrücklichkeit, die da auf dich eingeballert ist. Und du musst ja halt, schau dir mal, was früher da im Begriff von Action war, schau dir mal einen Schimanski-Tatort heute an, da schläfst du ein.
Oder schau dir mal einen James Bond an von damals. Die sind, also, boah. Ja. Also eigentlich dürften die gar nicht mehr gezeigt werden. Das ist eigentlich nur noch Sexismus der Film. Das ist unfassbar. Diese Filme haben keine Handlung, außer irgendwas mit Frauen anzustellen. Das ist unglaublich. dass das der Höhepunkt der Unterhaltung war.
Ist damals so gewesen, ne? Also so ändern sich da die Zeiten. Das ist schon sehr, sehr interessant, das so nachzuverfolgen. Mhm. Was mich da in den Erzählsträngen so ein bisschen ankotzt, jetzt nicht bei James Bond oder so, dass der sich so wandelt, auch zu einem verletzbaren Helden irgendwie, aber das in diesen ganzen Superheldenfilmen oder so, da gibt es ja nicht einen mehr, der irgendwie irgendeine dunkle Seite hat oder irgendeine Schwäche oder irgend so ein Mist. Mich regt das auf. Ich war früher davon begeistert, dass wenn ich so einen Comic gelesen habe oder so einen Film gesehen habe, dass das ein unbesiegbarer Typ war, der da kam, hat das zermatscht, bäm, fertig war die Nummer. Ne? Demnächst hat Batman wahrscheinlich noch Potenzprobleme oder irgendwas. Ne? Also das ist, verstehst du, was ich meine? Also das regt mich so ein bisschen auf, diese komplette Vermenschlichung von Superhelden und von idealen Helden auch.
Ne? Oder die Vermenschlichung von Godzilla, das ist auch ätzend.
Ja.
Das soll einfach nur rumgehen, alles platt machen und fertig und nicht irgendwelche hehren Ziele haben, wie im letzten Teil, wo es quasi dann darum ging, irgendwo die Krone der Superpredatoren zu erringen und whatever, keine Ahnung, es sind riesige Viecher, die alles kaputt hauen. Ja. Scheiß drauf.
Ja, also. Eben. Also da in bestimmten Sachen stehe ich dann schon eher auf Plattitüden. Das ist so, weiß ich nicht, als ob in einem Bud Spencer-Film auf einmal einer Bud Spencer umhauen würde. Das geht nicht. Es gibt Sachen, die gehen einfach nicht.
Genau wie ich das nie akzeptiere, dass im neuen Film King Kong als wirkliche Bedrohung für Godzilla dargestellt wird. Wie absurd ist das denn? Der Typ schießt mit Atomfeuer. Der andere ist ein Affe. Was soll denn da passieren? Der fängt Feuer und gut.
Alter, hier machen wir Deckel drauf, weil da bin ich völlig deiner Meinung. Mehr als Godzilla geht nicht und mit dem fickt keiner. Punkt.
Ja, Punkt.
Tschüss.
Oh, ein Punkt habe ich tatsächlich noch. Interessante Thematik aus Dänemark. Nicht nachweisbar einvernehmlicher Sex ist jetzt Vergewaltigung in Dänemark. Ich glaube, wie in Norwegen seit ein paar Jahren.
In Schweden.
Genau. Mhm. Und da ist jetzt eine App auf den Markt gekommen, um dann sozusagen in einem Zeitraum von 24 Stunden Einvernehmlichkeit für einmal Sex damit abzugleichen. Und dann wird dann sozusagen in der App dann der Vertrag unterzeichnet. Und da gilt dann für einmal Sex in 24 Stunden. Grundsätzlich mein erster Gedanke, das ist ja ein bisschen wenig für 24
Stunden. Einmal Sex in 24 Stunden. Naja, kommt drauf an, wie lange. Ne? Ja, es gibt Berichte von Groupies, die sagen, die sind von Mick Jagger 2 Tage lang durch die Bettwäsche gejagt worden, ne? Ich weiß es nicht, aber also das ist natürlich für mich als Juristen eine erfrischend pragmatische Lösung, das quasi so auf Vertragsbasis stattfinden zu lassen. Es klingt natürlich komplett weltfremd und bescheuert, aber ganz ehrlich, wenn dadurch ein beschissener Vergewaltiger mehr zu Recht verurteilt wird, dann ist es das wert.
In diesem Nachrichtenbeitrag steht aber, dass Juristen gemeint haben, dass es sowieso schwierig wird, also auf Grundlage einer App so ein vertragliches Verhältnis irgendwie vor Gericht rechtlich geltend machen zu können.
Ja, das wird schwierig, klar, aber es ist vertraglich schon, aber es geht einfach um diesen Akt der Zustimmung und den nachzuweisen dürfte dadurch eher leichter werden, als wenn es sowas gar nicht gibt.
Aber würde das nicht bedeuten, dass quasi im Gegenteil, wenn das nicht vorliegt und das sozusagen nur mündlich erfolgt ist, alles im Nachhinein als Vergewaltigung ausgelegt werden kann?
Nein, das denke ich nicht. Also das wäre dann sozusagen, also im deutschen Recht würdest du dann von einer Formvorschrift für einen Vertrag reden, ne? So ähnlich wie du einen Grundstückskaufvertrag beim Notar machen musst oder einen Schenkungsvertrag schriftlich sein
Dieses
musst.
Dieses Feld darf nun beackert werden, ist ja im Endeffekt dasselbe.
Ja, wenn man so biblisch ausdrücken möchte, absolut, klar, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dadurch einfacher wird. Hat mich ehrlich gesagt nicht so sehr damit beschäftigt, aber es klingt für mich eindeutig nach einer Maßnahme für einen Opferschutz. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist ein Gedanke in die richtige Richtung. Also, und ich denke, es wird auch nach wie vor genug Paare geben, die sich nicht daran halten. Es heißt ja nicht, dass du ohne App jetzt keinen Sex haben darfst oder so. Wohingegen du kein Grundstück kaufen darfst und dass du beim Vertrag
warst. Ich finde es halt interessant, dass der Gedanke am nächsten liegt, eine App dazu zu machen. Also ich finde, das lässt tief blicken irgendwie so in das Verhältnis von Menschen zu Social Media und Medien und Apps und generell so.
Ich glaube, es lässt auch sehr tief in die zwischenmenschlichen Abgründe blicken.
Das auch. Ne? Dass es nicht darum geht, was ja eigentlich mit so einem Gesetz bewirkt werden soll, dass man die Achtsamkeit im Dialog, im Zwischenmenschlichen, im Lesen von Zeichen, sage ich mal auch, irgendwo lernen muss, dass man sozusagen auf den Konsens ja generell erstmal in jedem Fall finden und erreichen muss. Nee, der erste Gedanke ist, dieser nervige Aufwand wird jetzt durch eine App einfacher gemacht. Sehr gut. Weiter zurück zum Alltag.
Ja, also hast du so eine App mal angeguckt? Wie sieht denn das aus?
Du hast einen zweiseitigen Vertrag, in dem du dann quasi dein Otto drunter setzt. Das wird dann gespeichert und...
Was steht in so einem Vertrag?
Kann leider kein Dänisch.
Sei froh. die Norweger und Schweden machen sich auch immer über Dänisch lustig, also zumindest über gesprochenes Dänisch. Ja. Und die sagen immer, das klingt wie Norwegisch mit einer heißen Kartoffel im Mund.
Können die sich verstehen untereinander?
Ja, also ich war mal in Aarhus bei einem Satyricon-Konzert und da hat Satyr Norwegisch mit den Leuten geredet und dann hat er dann so gesagt, ja... Norwegisch ist schwierig, oder? Ihr versteht mich nicht so richtig. Und dann haben die Leute so ein paar gelacht irgendwie so. Also die verstehen, das ist, glaube ich, so wie Schweizerdeutsch und Deutsch. Hm. Ne? Also wenn sich da jemand Mühe gibt, also lesen kannst du fast alles. Also ich verstehe auch viel, wenn ich in Dänemark bin, weil ich ja Norwegisch gelernt habe. Aber es ist, lesen ist völlig okay. Und wenn man weiß, wie andere Sachen anders ausgesprochen werden, dann kommt man auch irgendwie dahinter. Aber es ist nicht schön. Also zwischen Norwegen und Schweden ist einfacher. Also und Isländisch dann ist...
Das ist ja wieder außerirdisch.
Das Norwegisch von vor 1000 Jahren, ne? Das hat sich nicht groß, so ein Ur-Wikinger. Ne, Isländisch ist so quasi so altes Dänisch oder altes Norwegisch, irgendwie sowas. Da kann man auch beim Lesen einiges erkennen, aber so
grammatikalisch. Das ist so ein bisschen, als ob man sein Oxford-Englisch hat und dann fährt man rüber und plötzlich sprechen sie alle wie Shakespeare.
Ja,
also so original Shakespeare.
Also das, ja, na, es ist ja auch in diesem Altenglischen, also da sind dann im... Da findest du da auch wieder alte Buchstaben wieder und so, ne, da im Isländischen. Das ist schon interessant, wie das alles zusammenhängt. Also da habe ich wirklich nur so eine ganz grobe Ahnung mit diesen alten Sprachen. Hat mich immer wahnsinnig interessiert, aber ich habe es nie auf die Kette gekriegt, das mal zu studieren oder irgendwie zu lernen. Das ist schon wahnsinnig interessant.
Da gehört halt leider auch sehr viel Praxis dazu, dass sich das überhaupt lohnt, ne, wenn du das dann nicht regelmäßig sprechen musst oder in deinem Alltag irgendwie das verwurzelt ist, dann...
Das ist schon bei Schwedisch und Norwegisch eigentlich total bekloppt, weil da sowieso jeder perfekt Englisch spricht, ne? Da kommst du kaum dazu, dass irgendwie, das ist dann eher mal so zur Partybelustigung, dass du dich mal versuchst, mit ein paar Leuten zu unterhalten, aber...
Na, kannst du zum Abschluss des heutigen Podcasts doch was auf Norwegisch sagen?
Puh, Well, was ga jeg fortælle dig på norsk? Kanskje du er styk bedre at afslutte for i dag, okay?
Also dann, ihr Lieben, schön, dass ihr da wart.
Hatte es so lange.
Bis dann. Was ist das jetzt eigentlich für ein beschissenes Thema, Mike? Das ist richtig ätzend, also wirklich, das nervt mich.